Vielen Dank, Eva. Schön, euch alle heute Morgen zu sehen. Schön, dass wir nachher noch eine gute Zeit vor uns haben mit dem Mittagessen. Da freue ich mich drauf. Und ja, aber zunächst wollen wir noch mal in Gottes Wort schauen heute, wieder im Jakobusbrief. Und ich bete gerade noch schnell dafür. Jesus, danke, dass wir in dir einen Freund haben. Ja, danke dafür. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns heute immer mehr von dir zeigst, immer mehr von deinem Willen zeigst, dass wir das verstehen können, was du von uns willst, wie du dir unser Leben gedacht hast, Herr. Hilf uns, das zu verstehen. Wir wollen unsere Herzen aufmachen für dein Wort. Amen. 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 Ja, also wir sind noch im Jakobusbrief. Jakobus, der Bruder von oder Halbbruder von Jesus, kurze Wiederholung für die vielleicht noch nicht in der Serie dabei waren, dass er ein Gemeindeleiter der ersten Gemeinde in Jerusalem war. Das war ja der Ursprung der christlichen Gemeinde, das ist ja alles in Jerusalem passiert, hat alles dort angefangen und er war der Gemeindeleiter dort und schreibt eines der ersten Schriftstücke im Neuen Testament an die Christen, die dann durch Verfolgung in Jerusalem und das alles sich zerstreut haben in die umliegenden Länder. Und dort bringt er eigentlich das Evangelium nochmal auf den Punkt, schreibt auch, wird sehr praktisch, was der Glaube praktisch zu tun hat. Darum geht es ihm. Und er definiert eigentlich den Standard der Evangelien nochmal an alle Christen. Also das ist ein Brief an alle Gemeinden, auch heute noch an uns gerichtet. Und eben, dass der Standard für den christlichen Glauben nicht das jüdische Gesetz ist, das waren immer große Spannungen, die da herrschten, sondern dass der Standard ist ein Leben mit Jesus, in Übereinstimmung mit ihm und dem, was er sagt, was sich auch dann im Handeln aber auch zeigt. Also in der Beziehung, das Sein ist in Jesus und daraus folgt das Tun und nicht umgekehrt. Ich muss nicht etwas tun, damit ich Gottes Kind bin, sondern umgekehrt ist es. Das ist so eigentlich seine Message. Und er sagt auch, das ist der Kernvers, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Ist ein ziemlich guter, vielsagender Satz. Und er lehrt ganz viel. Also das erste Kapitel ist so eine Übersicht von dem, was er dann in den insgesamt 5 Kapiteln lehren wird oder worüber er sprechen wird. Und wir haben letztes Mal über die Weisheit gesprochen, dass wir jederzeit zu Gott können, wenn wir Weisheit brauchen, wenn es uns an Weisheit mangelt, einfach zu ihm zu kommen. Aber wir sind auch ermahnt, nicht zu zweifeln an den Grundwahrheiten von Gott, dass er uns liebt, dass er über allem steht, egal wie schlimm deine Realität ist, egal was deine Realität gerade ist, es bleibt immer Realität, dass Gott über allem steht und dass er dich liebt und dass er einen Plan, einen wunderbaren für dein Leben hat. Daran müssen wir wirklich nicht zweifeln, das dürfen wir glauben in allen Umständen. Und wenn es uns an Weisheit fehlt, dann dürfen wir zu ihm kommen. Ja, und er wird dann auch praktisch in seinem Brief und wir wollen heute in 2 von den Lehren, die er dann noch aufgreift, mal reingehen zusammen. Und zwar, wenn wir direkt anknüpfen an dem, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, landen wir bei dem Thema Gefahr des Wohlstands. Darüber spricht Jakobus auch in seinem Brief. Über den Wohlstand und die Gefahren, die das mit sich bringt. Und lasst uns da mal die Verse 9 bis 11 lesen. Ab Vers 9. Ein Gemeindemitglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen. Mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Und er lehrt auch darüber, schreibt auch darüber im Kapitel 4 und auch im Kapitel 5 greift er das nochmal auf. Das werde ich jetzt erst heute nicht lesen. Aber es geht hier um die Gefahr des Wohlstands. Und wir kennen den Psalm 90, Vers 12. lehre uns zu verstehen, dass wir sterben müssen, auf dass wir, was werden? Klug werden. Nicht, dass wir Angst bekommen, dass wir klug werden. Darum geht es hier eigentlich, in dem, was Jakobus hier schreibt. Dass das vergänglich ist. Er schreibt, die Armen sollen sich freuen, dass der Reichtum für Gott tatsächlich nichts bedeutet. Das ist ihm egal, wenn er den Menschen ansieht, sieht er überhaupt nicht das, was an Reichtum dahinter steckt. Ihr Leben, das Leben der Armen ist so würdig wie das eines Reichen. Und die Reichen sollen auf der anderen froh sein, dass ihr Geld Gott auch nichts bedeutet, weil es so leicht verloren geht. Also man darf sich auf Gott stellen trotzdem, auch wenn man viel Geld hat. Weil das Geld kann verloren gehen, Gott geht aber niemals verloren, er ist ewig, er ist allmächtig. Aber wir denken ja so oft an das Materielle, an unser letztes Hemd, ne? Das kennen wir, an das eben, was nicht bleibt. Ich kenne das auch. Und wir kennen auch die Namen der reichsten Menschen, oder? Jeff Bezos kennt ihr, Bill Gates kennt ihr, wen habe ich vergessen, Elon Musk. Wer ist noch da oben mit dabei? Aldi? Der Aldi-Besitzer, ja, ja. Ja, in Deutschland Böhringer, gell? Ja. Wir kennen die Namen. Wir kennen sie. Aber das Krasse ist, bei Gott ist es echt umgekehrt. Wenn wir in der Bibel schauen, Lukas Kapitel 16, Verse 19 bis 31, könnt ihr nachlesen, da sehen wir eine Geschichte über den Lazarus, der gestorben ist und der vor der Tür eines Reichen lag und die beide sterben und sind im Himmel. Und da ist es interessant, dass wir lesen, der Reiche ist nicht bei Gott und der Lazarus ist bei Gott. Und der Reiche sieht den Lazarus und dann beschreibt Jesus diese Situation. Und das Interessante ist, der Name von Lazarus, der wird hier erwähnt, der Name des Reichen nicht. Bei Gott ist es oft umgekehrt. Er kennt die, die eben nichts haben. Und während der Reiche sein Leben in Saus und Braus gelebt hat und wahrscheinlich seine Beerdigung sehr prunkvoll war, da oben bzw. unten nützt es ihm gar nichts. Und wir hören, dass er dann bettelt. Und der Abraham, bei dem der im Himmel der Lazarus sitzt, sagt zu ihm, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast, und dass andererseits Lazarus, da ist sein Name, nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Hey, die Bibel macht uns deutlich, Gott interessiert sich für das, was bleibt. Er interessiert sich für unsere Seelen. Und bei Gott hat tatsächlich der, der arm ist, einen Namen. Und der, der sich auf sein Reichtum was einbildet und all das, auf das. Tja. Wahrer Reichtum, den finden wir dann, wenn wir unser geistliches Leben entwickeln und nicht, indem wir immer mehr finanziellen Besitz anhäufen. Das heißt nicht, dass man nicht reich sein darf. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Das bedeutet das nicht. Aber diese Geschichte eben auch mit Lazarus und auch worüber Jakobus hier lehrt, zeigt uns, dass das irdische Leben Konsequenzen zum einen für die Ewigkeit hat und es fordert uns heraus, über unseren Umgang mit Reichtum und mit unseren Mitmenschen und Gott nachzudenken. Was bedeutet denn für uns, jetzt mal ehrlich, was bedeutet denn für uns, wenn wir beten, Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe? Bedeutet das auch was in meinem Umgang mit Geld? Bete ich da auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe? Darf auch sein Wille mit meinem Besitz geschehen? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Woran hängt unser Herz? Hängt es am Reichtum oder sind wir dankbar dafür, für das, was wir haben und benutzen wir es als Werkzeug, um sein Reich kommen zu lassen und um seinen Willen geschehen zu lassen auf dieser Erde? Das ist das, was er möchte. Und wir sollten uns die Frage stellen, wie können wir unseren Besitz so einsetzen, dass es Gott ehrt? Dass es einfach ein Geschenk von ihm ist, und nicht damit wir uns einfach immer bereichern, immer weiter bereichern. Und die Abhängigkeit von Gott eben, das ist ja das Umgekehrte. Du kannst abhängig vom Geld sein und von all der Sicherheit, die das mit sich bringt. Die Bibel sagt immer wieder, heute kann dein Leben vorbei sein, der Tod kann bam, sofort kommen, du weißt nicht wann. Und was hast du dann mit all dem gemacht, was dir geschenkt und gegeben wurde? Warst du in deinem Leben abhängig von Gott oder warst du abhängig von deinen Mitteln, die du so hast? Und wir machen uns da schnell etwas vor auch. Interessant ist, dass nach dem Krieg, nach dem Weltkrieg, waren die Leute arm. Sie hatten nichts, sie haben gehungert. Roland weiß das, du hast deinen Bruder am vierten Geburtstag, an seinem vierten Geburtstag, wo der Bruder 4 geworden ist, der Ingo, ist er verhungert. Nachkriegszeit. Und bei deiner Mutter hat das auch dazu geführt, dass sie eben sich diese Fragen gestellt hat. Gibt es ein Wiedersehen? Ja, das hat sie zu diesem Denken geführt. Und wir sehen das auch nach dem Krieg eben, die Armut und das alles, was passierte, zu einer sehr niedrigen Selbstmordrate im Anschluss führte in unserem Land. Das Volk wurde durch die Armut geläutert und die Not, in der sie waren, das lehrte sie zu beten. Das machte die Kirchen wieder voll. Und was ist heute? Heute ist Hunger ein Fremdwort für uns. Es gibt viel mehr Reichtum als damals. Was interessant ist, das Resultat ist, dass in den Städten sich die Gesellschaften immer weiter individualisieren und die Einsamkeit steigt und die Selbstmordrate steigt. Ältere Männer haben in Deutschland trotz materiellem Wohlstand eine hohe Suizidrate. Länder mit hohem Wohlstand, zum Beispiel Japan, Südkorea, Finnland, haben teils extrem hohe Suizidraten, trotz bester Versorgung. Ist doch verrückt, oder? Worauf baust du dein Leben? Worauf vertraust du? Wovon machst du dich abhängig? Und wir leben hier echt in einer Gefahr. Und deswegen ist die Überschrift auch, dass das eine Gefahr ist, unser Wohlstand. Weil es uns immer mehr dazu führt, immer weiter weg von Gott abhängig zu sein und ihm voll und ganz zu vertrauen. Das ist eine Gefahr, die da drin steckt und wir müssen aufpassen. Und die Bibel ist nicht gegen Reichtum. Wisst ihr denn, ich lese gleich was von Salomo vor. Sie ist nicht gegen Reichtum, aber Gott warnt uns vor falschem Umgang mit dem Reichtum und mit dem Wohlstand. Salomo war selbst ziemlich reich, König Salomo, und er schreibt Folgendes. Wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf seine Kosten leben wollen. Der Reiche kann seinen Besitz zwar bestaunen, aber sonst hat er nichts davon. Wer hart arbeitet, der kann gut schlafen. Das ist auch wichtig, Leute. Wer hart arbeitet, kann gut schlafen. Vielleicht hast du Schlafmangel und das alles, weil du stinkefaul bist und in deinem Leben nichts leistest. Das raubt dir den Schlaf. Lass dir das sagen. Wer hart arbeitet, der kann gut schlafen. Egal, ob er viel oder wenig zu essen hat. Der Reiche dagegen findet vor lauter Sorge um sein Vermögen keinen Schlaf. Geht auch. Etwas Schlimmes habe ich auf dieser Welt beobachtet, wenn einer seinen Besitz sorgsam hütet und ihn dann doch verliert. Nur ein Unglücksfall und schon ist sein ganzes Vermögen dahin. Auch seinen Kindern kann er nichts hinterlassen. Salomo selbst war reich, aber seine Abhängigkeit von Gott hat er nicht beendet dadurch. Das war ihm sehr bewusst, seine Abhängigkeit. Der Reichtum wurde nicht zu seinem Lebensinhalt. Das blieb Gott. Und er redet aber von denen, wo der Reichtum zum Lebensinhalt wurde. Und wo es dann einfach so die Vergänglichkeit sehr stark doch zeigt. Es ist irgendwie so, als würdest du dein ganzes Leben für einen Urlaub sparen und alles anhäufen. Und dann, wenn ich dort bin, ich muss alles beisammenhalten. Wenn ich dann dort bin, was ist, wenn du dort ankommst und du merkst, ich habe die falsche Währung dabei, ja, so. Du kannst davon nichts kaufen, nichts, es ist da alles bedeutungslos. Aber du kannst das, was du hast, und das, davon spricht die Bibel, das, was du hast, einsetzen, um sein Reich zu bauen, um seinen Willen geschehen zu lassen, ein offenes Herz für ihn zu haben. Darüber spricht hier auch Jakobus. Also die entscheidende Frage, hängt dein Herz am Reichtum oder siehst du ihn als Werkzeug, um Gott und anderen zu dienen? Wisst ihr, wo Reichtum in der Bibel anfängt? Ich rede jetzt hier von Reichtum. Wahrscheinlich denkst du was anderes als ich, wenn wir über Reichtum sprechen. Was fragen die Leute Johannes den Täufer, als sie gesehen haben, ich muss Buße tun vor Gott? Und als sie sich vom Johannes dem Täufer haben taufen lassen, wisst ihr, was eine Teil der Frage ist? Was sollen wir jetzt tun, fragen sie ihn. Das ist die Frage, was sollen wir jetzt tun? Okay, wir haben uns getauft, wir tun Buße. Wir wissen, Gott ist real. Wir müssen Rechenschaft vor ihm ablegen. Er ist real und ich will Vergebung. Und dann fragen sie, und jetzt? Und dann sagt der Johannes, wer zwei Hemden hat, der soll eins dem geben, der keins hat. Zwei Hemden statt einem ist Reichtum, ihr Lieben. Wenn du mehr von dem hast, als du brauchst, und wir haben hier in unserer Gesellschaft so viel mehr, als wir brauchen. Das ist schon Reichtum. Und wie kannst du das so einsetzen, dass es Gott ehrt? Lasst uns diese Frage stellen. Lasst uns unser Leben prüfen, was Priorität hat. In Jeremia, Kapitel 9, lesen wir, ich, der Herr, sage, ein Weiser soll nicht stolz sein auf seine Weisheit, der Starke nicht auf seine Stärke und ein Reicher nicht auf seinen Reichtum. Nein, Grund zum Stolz hat nur, wer mich erkennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich bin barmherzig und sorge auf der Erde für Recht und Gerechtigkeit, denn daran habe ich gefallen. Mein Wort gilt. Grund zum Stolz hat nur, wer mich kennt, sagt Gott. Kennst du Gott? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, ihn kennenzulernen. Wirklich, suche ihn. Lerne ihn kennen. Und die Bibel ist voller Ratschläge, wie du zu ihm kommen kannst, was sein Wille ist, wie er sich dein Leben vorstellt, das Leben eines Menschen. Er lässt sich auch darin finden, ist voller Wahrheit, die Bibel. Und eine andere Wahrheit ist, nämlich das zweite Thema, was Jakobus in seinem Brief erwähnt, das ist unser Reden und die Macht unserer Worte. Auch ein ganz wichtiger Punkt, auf den er viel eingeht. Und er sagt im Kapitel 1, wie gesagt, Kapitel 1 ist so ein, er reißt Themen an, die er dann später weiter beschreibt, sagt er in Vers 19 bis 20, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Ihr kennt das bestimmt. Du wirst gefragt, wie es dir geht und bevor du ausreden kannst, merkst du, der andere redet schon. Er hat dich nur gefragt, damit er reden kann. Kennt ihr das? Aber so soll es nicht sein mit uns. Was ist besser, zuhören oder reden? Zuhören. Jakobus gibt uns den Rat, gedanklich eine Stoppuhr zu setzen, so wie beim Kanzlerduell mit unserer Redezeit. Dass wenn wir sollen schnell sein zum Zuhören, aber langsam zum Reden. Das ist ein sehr, sehr weiser und guter Ratschlag, den ich auch noch lerne, in meinem Leben zu befolgen. Weil irgendwie dadurch, dass in der Rolle, in der ich bin, auch habe ich immer das Bedürfnis, viel sagen zu müssen. Ja? Es ist irgendwie vielleicht dann doch auch so eine Pastorenkrankheit, gegen die man immer ankämpfen muss, wenn ich dann mal so weit bin. Aber ich merke, dass das auch ein Punkt ist. Immer wieder höre ich den Geist Gottes in Gesprächen oder merke ich, oder ich merke es einfach, ja, oh, hör doch mal zu jetzt, okay, konzentriere dich auf dein Gegenüber und hör wirklich, was er dir sagen möchte, anstatt jetzt deine Antwort schon parat zu haben. Zuhören ist manchmal die bessere Antwort als irgendwelche Worte im Gespräch mit unseren Mitmenschen. Oft ist es umgekehrt. Wir hören nur die Hälfte von dem, was der andere sagt, und haben unsere Antwort eben schon parat. Und das gilt für jeden, dass wir einander zuhören sollen, nicht zu viel reden sollen und auch gegenüber Gott. Ich merke immer wieder, wenn ich bete, dann bete und bete und bete ich, aber lasse ich Gott auch mal Zeit zum Sprechen? Bin ich auch einfach mal still? Ja, ich habe es letzte Woche gesagt, die Wege zu Gott in seine Gegenwart sind immer die gleichen geblieben. Es ist Stille, es ist Zeit mit ihm, es ist Gebet, es ist Gemeinschaft. Im Abendmahl auch. Stille, zuhören, auch in Bezug auf Gott. So wichtig. Und das ist dann auch ein gutes Mittel gegen Zorn. Weil er sagt hier, jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Und gar nichts zu sagen ist manchmal ein gutes Mittel gegen Zorn. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Das kennt ihr bestimmt auch alle, oder? Dass euch was rausgeplatzt ist und du dir dachtest, oh, das kann ich jetzt nicht mehr zurücknehmen. Es ist jetzt gesagt, warum habe ich das gemacht? Hätte ich das doch anders gemacht? Ja, reden ist Silber, schweigen ist Gold manchmal, gell? So steht es auch in der Bibel. Wer zuhört und nicht redet, kann auch nicht sagen, was er später bereut. So, Marion hat neulich gesagt, ja, du hast recht und ich habe meine Ruhe. So, ne? Oder? Du hast recht, ich habe meine Ruhe. Hilft manchmal auch. Es gibt aber auch, ihr Lieben, sorry, es gibt aber auch sowas wie Heiligenzorn. Ne? Also da müssen wir schon unterscheiden, weil wir sehen das auch bei Jesus, wie er manchen begegnet. Also wie er die Pharisäer anfährt, da ist Zorn pur. Ihr Schlangenbrot, ihr Heuchler. Also wenn, ich denke, es ist ein heiliger Zorn, kann schon entstehen, wenn du im Gespräch bist und jemand fängt, du merkst, da ist Lüge drin, du merkst, da ist Halbwahrheit drin, du merkst, da ist Heuchlerei drin und das geht gegen den anderen, das macht den anderen klein. Also da ist eine Prise heiligen Zorn, ist glaube ich gar nicht so schlecht. Vielleicht auch manchmal einen Punkt zu setzen und zu sagen, hey, so nicht. Und den anderen mal eine Reflexion zu geben, wenn er es selbst nicht tut. Ich denke, das darf auch mal sein. So ist Jesus auch denen begegnet, die angefangen haben, Wahrheiten zu verdrehen, die Gottes Gebote angefangen haben, mit Füßen zu treten, mit dem, was sie gesagt und getan haben. Das darf zu rechter Zeit auch mal sein. Aber wir sollten uns tatsächlich immer bewusst sein, welche Macht unsere Worte haben. Weil die Worte, unsere Worte haben Macht. Wo steht es in Sprüche 18? Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Das muss uns bewusst sein, welche Macht unsere Worte haben. Wir haben über die letzte Woche auch über die 10 Gebote, haben wir kurz mal drüber geschaut. Da steht, du sollst nicht töten. Ey, wie viel Tod ist in die Welt gekommen, weil Menschen durch ihre Worte, die sie nicht, oder ihre Zunge, die sie nicht im Zaum hatten, anderen das Leben schwer gemacht haben, bis in den Tod getrieben haben. Und wir Menschen sind sehr empfindlich, was die Worte anderer über unser Leben betrifft. Und sie können tatsächlich über Leben und Tod entscheiden. Hey, positive Beispiele. Wenn mein Partner mir sagt, also in dem Fall die Eva, wenn sie mir sagt, was sie an mir schätzt, was sie an mir liebt, warum sie mich liebt, oder wenn du eine Karte kriegst zu deinem Geburtstag oder was auch immer mit ein paar lieben Worten, wenn jemand kommt und dich ermutigt, ey, das schenkt Leben. Das schenkt Leben. Viele berichten über, auch im Erwachsenenalter, dass sie einen Satz in ihrem Leben gehört haben von einem Lehrer oder von einem Trainer, von einem Coach. Das hat mir neulich auch meine Nichte erzählt, die Psychologin ist, gesagt, ich habe sie gefragt, sag mal, boah, du hörst dir doch ganz schön viele Sachen an und ganz schön viel Elend. Sie ist da eher bei Jugendlichen und so unterwegs, aber auch mit Erwachsenen. Und dann sagt sie, ja, aber weißt du, was interessant ist? Viele, wo du denkst, die müssen, wo du dich fragst, wie, dass die noch überhaupt noch leben, ja, bei dem Hintergrund, den sie haben, sagen dann, aber es gab eine Person, einen Trainer, der einmal gesagt hat, weißt du was, du kannst es richtig gut. Weißt du was, ich glaube, du schaffst es. Ich glaube, du wirst es echt gut machen. Und die halten sich daran fest, weil irgendjemand mal gesagt hat, ich glaube an dich. Es gibt echt viele positive Beispiele, wo ein Satz eines Menschen, den man vielleicht sogar gar nicht richtig gut kannte, das Leben noch am Leben hält. Das hat Macht. Unsere Worte haben Macht. Natürlich gibt es auch negative Beispiele. Also ich kenne das aus meiner Jugend. Da war ich der 1,50. Ja, ich war nie groß als Jugendlicher. Oder manche haben gesagt, der Polacke. Haha, ja, haben wir gelacht. Aber als Jugendlicher geht es ein bisschen tiefer, solche Sachen. Ich glaube, ihr habt auch solche Geschichten, wo jemand was gesagt hat über dein Leben, das dich so verletzt hat, dass es irgendwas was in dir hat sterben lassen sogar, dass es was in dir klein gemacht hat. Unsere Worte haben Macht. Amanda Todd, ein junges Mädchen aus Kanada, wurde gemobbt und hörte immer wieder, du bist nichts wert. Und sie nahm sich das Leben. Das ist ein Beispiel von vielen. Es gibt viele solcher Geschichten, wo einfach Jungs gerade im jungen Alter schlechte Sachen sagen, du bist zu fett oder so, und sich dadurch Mädchen das Leben nehmen. Das passiert, das gibt's. Wir müssen aufpassen, was wir sagen, wie wir unsere Zunge gebrauchen. Bin ich jemand, der Leben spendet mit meinen Worten? Oder bin ich jemand, der dann eher Leben nimmt? Gott möchte, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln. Gott möchte, dass wir das reflektieren, dass wir darüber nachdenken im Umgang mit Menschen. Und Jakobus schreibt, das ist jetzt ein längerer Abschnitt, im Kapitel 3, Verse 1 bis 12, das möchte ich mal vorlesen, was er darüber schreibt, uns zur Warnung auch. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf auf sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, was wir Lehrer einmal besonders streng beurteilen werden. Ah, den habe ich drin gelassen, den Satz. Da frage ich mich wirklich, ist das eigentlich mein Ernst, diesen Weg zu gehen, wenn ich das lese? Also nicht nur von Menschen, sondern auch von Gott besonders streng beurteilt zu werden. Wer hat Lust darauf? Ja, aber im zweiten Vers, da geht es dann um die Zunge. Wir alle lassen uns sehr oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie, auch nur mit einem Wort, etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Sagt viel darüber aus, wie ein Mensch ist, auch über andere Lebensbereiche, was er sagt. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn bei dem Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers. Ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere, Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt vom tödlichen Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn, den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Das spricht für sich, oder? Das spricht für sich. Und ich möchte dir die Frage stellen, wenn hier die Rede von einer Quelle ist, hier ist unser Herz gemeint, weil die Bibel sagt, denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das heißt, das, was aus unserem Mund kommt, ob es Gift ist, ob es Tod ist oder Leben, das kommt ja hierher, hier raus. Und wenn man es quetscht im Gespräch mit anderen, und dann sieht man, was rauskommt. Die Quelle sagt Jesus, deine Gedanken, deine Worte, deine Taten ist am Ende dein Herz. Konstantin, kannst du mir das Flipchart hochbringen, bitte? Ich werde es doch brauchen. Und was ist die Quelle für dein Herz? Was ist die Quelle für dein Herz? Unser Herz wird ja sehr stark von unseren Beziehungen beeinflusst. Wir sind ja nach Gottes Ebenbild erschaffen. Er ist ein Gott der Beziehung, er lebt selbst die Beziehung Vater, Sohn und der Heilige Geist. Und er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen und wir sind auch für Beziehungen gemacht. Und unsere Persönlichkeit wird auch zudem durch die Beziehung, die wir in unserem Leben haben. Also ob wenn du jetzt irgendwo in einem anderen Land groß geworden wärst, in Afrika oder so, du wärst das gleiche Individuum, dann wärst du aber jetzt einen anderen Charakter, wahrscheinlich eine andere Persönlichkeit allein durch das Umfeld und die Beziehung, die du in deinem Leben hattest. Die Persönlichkeit ist das Ergebnis von genetischen Faktoren, Erfahrungen, aber vor allem den sozialen Einflüssen in unserem Leben. Aber das Problem ist ja, wir leben in einer gefallenen Welt. Beziehungen zerbrechen wegen uns, aber auch wegen dem anderen. Er ist Sünder, ich bin Sünder. Und du findest keinen Menschen auf dieser Welt, der dir die perfekte Beziehung geben kann. Findest du nicht. Wir sehen Freundschaften, wir sehen Ehen, wo es ja eine Zeit lang funktioniert, die Gefühle und das alles gerade bei Ehen und dann wird es zu einem Nebeneinander vielleicht, dann wird es zu einem Gegeneinander und dann vielleicht ein Auseinander. Das kann passieren. Jede dritte mittlerweile Ehe läuft so. Alles ist eigentlich von Sünde geprägt, die ganze Schöpfung. Und ich würde das gerne mal aufzeigen. Gott. Im Paradies war alles gut, war alles super. Die perfekte Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und dann kam eben die Trennung rein. So. Und das ist doch unser Zustand. Und Sünde ist ja erstmal nichts, was moralisch oder so ist, sondern diese Trennung ist da und sie ist ein Zustand. Die Trennung ist da, sie kommt rein in unser Leben. Und unsere Beziehung zu Gott ist gestört. Und hier geht es tatsächlich auch wieder um dieses Sein. Wer bin ich? Und der Individualismus in unserer Zeit, der treibt das immer weiter voran. Nach meinen Bedürfnissen, das, was ich möchte, hat Vorrang vor der Gemeinschaft, vor dem, was Beziehungen in meinem Leben sind. Das, was ich will, das ist Individualismus. Und das ist besonders auf die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit ausgerichtet, diese Haltung, die dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft wenig Raum lässt. Das ist seit Anfang an der Fall und es treibt sich immer weiter in unserer Gesellschaft voran. Es treibt uns mehr in die Isolation, weg, nicht nur weg von Gott, sondern weg von Menschen. Es macht uns immer narzisstischer und beziehungsunfähiger, zwischenmenschlich, aber auch mit Gott. Aber Gott möchte, dass deine Beziehung zu ihm in Ordnung ist, dass dieser Zustand aufgehoben ist und er möchte auch, dass unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen und auch zu uns selbst in Ordnung sind. Und das Schöne ist aber, dass eben Jesus kam. Er hat das zerbrochen und durch ihn ist dieser Zustand wieder da. Gott und Mensch verbinden sich wieder. Und das ist herrlich. Und dadurch kann alles möglich sein, was wir hier eben gelesen haben, wo Jakobus hier schreibt, dass wir es gar nicht können. Wir können gar nicht vollkommen sein, unsere ganzen Lebensbereiche unter Kontrolle haben, weil da eine Trennung ist. Aber Jesus hat diese Trennung zerbrochen. Und dadurch haben wir wieder diese Beziehung zu Gott. Und wie gesagt, Sünde ist erstmal kein Akt, es ist ein Zustand und das andere sind nur die Symptome. Und wir alle kennen die Symptome deiner und meiner Sünde. Und wir alle wollen diese Symptome nicht. Und durch Jesus ist das aber durchbrochen, das Ganze. Und das ist schön. Und keiner von uns will die Symptome. Und Gott macht uns ein Angebot, diesen Zustand zu verändern. Jesus hat es vollbracht. Und wir können eben von diesem Tun, was wir hier unten machen, tun und tun und tun, um irgendwas zu sein, können wir aufhören und wir können einfach wieder Gottes Kinder sein, geliebt von ihm. Aber das ist nicht das Ende und das ist jetzt mein letzter Punkt. Du kannst bei Gott perfekte Beziehung tatsächlich erleben. Er lebt in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da können wir Anteil haben. Und er kann uns helfen, eben in Beziehung zu leben. Er kann uns korrigieren. Ehen können wirklich, die haben eine Chance mit Jesus in der Mitte. Dann kann das gut gehen, bin ich der Meinung. Wenn der Mensch sich auf ihn konzentriert und sein Leben mit ihm reflektiert, mit seiner Hilfe. Aber was nützt es, wenn du das alles nicht erfährst? Und auch das ewige Leben und das alles, es ist schön. Ich weiß, ich werde bei Gott sein, wenn ich gestorben bin. Diese Trennung ist vorbei, ich habe Zugang zu ihm. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, mir reicht es nicht. Und das ist das Wunderbare an dem Heiligen Geist. Weil es ist das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will uns zur Umkehr führen. Er ist derjenige, der unsere Herzen wieder zu Gott aufrichtet, der uns überführt von Sünde, der uns Gottes Willen in unser Herz schreiben möchte, der uns erkennen lassen möchte, was Gottes Wille in unserem Leben ist. Und das möchte der Heilige Geist bewirken. Er ist das Band, das uns wirksam mit Jesus verbindet. Und wenn wir ihm widerstehen, dann widerstehen wir eigentlich dem, was Gott möchte für unser Leben. Denn durch den Heiligen Geist kommt der Wille Gottes in unser Leben rein. Aber wir können uns davor verschließen. Und ihr Lieben, der Heilige Geist möchte uns füllen. Er möchte uns füllen, dass wir erkennen, was Gott möchte. Und er möchte auch, dass das übersprudelt aus unserem Leben. Beziehung. Wie steht es um die Beziehung in unserem Leben? Wie steht es um unsere Beziehung mit Gott? Da fängt es alles an. Dann passiert auch etwas, dass ich von dem Was will Gott, was will ich, hin zu einem Was will Gott eigentlich in meinem Leben. Christus möchte nicht nur mit dir, sondern auch in dir leben. Und wenn du heute da bist und dein Herz verhärtet ist, ihr Lieben, dann hat Gott ein Angebot, dass er dir ein neues Herz schenken möchte. Er hat gesagt, er wird uns unsere steinernen Herzen austauschen gegen ein fleischernes Herz. Wozu? Damit das auch das geschieht, eben dieses Weg von dem, was ich will, hin zu dem, was er will. Aber lasst uns doch nicht davor verschließen. Ja. Das war's. Wisst ihr was? Ich habe auf dem Herzen, dass wir aufstehen und beten.